Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 152 bis 153 der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gedenket meiner, damit ich eurer gedenke. Und danket für die guten Gaben, die ich euch zuteil werden ließ. Seid nicht undankbar mir gegenüber. O ihr, die ihr glaubend wurdet, suchet Hilfe und Kraft in Geduld und Gebet. Gott ist mit den standhaft Geduldigen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 18. Dezember 2020, gleich dem 28. Orsar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit unserem Programm Gesunde Familien. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. EU-Parlament beschließt Anti-Iran-Resolution. Iran und China halten Konferenz über Handel, Investition und wirtschaftliche Zusammenarbeit ab. 30 Monate Gefängnisstrafe für britischen Staatsbürger wegen Verstoß gegen Anti-Iran-Sanktionen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. EU-Parlament beschließt Anti-Iran-Resolution. Das EU-Parlament hat am Donnerstag eine Resolution verabschiedet, in der dem Iran Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wird. Laut der Nachrichtenagentur Fars kritisierten die europäischen Gesetzgeber in dieser Entschließung, die mit 614 Stimmen bei 12 Gegenstimmen und 63 Enthaltungen angenommen wurde, die Hinrichtung von Ruhollah Sam. Die Islamische Republik Iran hatte zuvor die voreingenommene und zweifelhafte Einmischung der westlichen Länder mit spezifischen politischen Zielen verurteilt und gleichzeitig Teherans Einhaltung seiner internationalen Verpflichtungen und die Achtung der Bürgerrechte betont. Sam, Leiter des Kanals Ahmad News im Kurzmitteilungsdienst Telegram, ist am Samstagmorgen hingerichtet worden. Er war wegen des Schürens von Gewalt bei öffentlichen Protesten gegen Regierungsmaßnahmen zum Tod verurteilt worden. Zu den Anklagepunkten der iranischen Justiz gegen Sam gehören Verbrechen gegen die innere und äußere Sicherheit und Spionage für den französischen Geheimdienst. Iran und China halten Konferenz über Handel, Investition und wirtschaftliche Zusammenarbeit ab. Das Internationale Institut für industrielle Forschung des Iran hat eine internationale Konferenz über Handel, Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Iran und China abgehalten, mit dem Ziel, die Herausforderungen zu untersuchen und die neuesten Lösungen vorzustellen. Auf der Konferenz am Mittwoch in Teheran äußerten mehr als 100 Wirtschaftsaktivisten und Verantwortliche des öffentlichen Sektors und Aktivisten der Organisationen des privaten Sektors ihre Ansichten und Meinungen zur Entwicklung des Handels zwischen den beiden Ländern. Sino Sanjari, Sekretär der Konferenz, forderte eine stärkere Zusammenarbeit und Interaktion aller im Bereich des Export tätigen Institutionen und Organisationen, um die Entwicklung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit der Volksrepublik China zu maximieren. Auch Jamshid Nafar, der Leiter der Exportkommission der iranischen Kammer für Handel, Industrie, Bergbau und Landwirtschaft, betonte auf dieser Konferenz, das Abhalten dieser Art von Konferenzen hilft, interne Kapazitäten zu erkennen und sie zur Entwicklung der Aktivitäten des Landes zu nutzen. Arman Khalaqi, Vorstandsmitglied der iranischen Industrie-, Bergbau- und Handelskammer, der ebenfalls an der Internationalen Konferenz über Handel, Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Iran und China teilnahm, erklärte, China ist das zweite Exportziel unseres Landes. 30 Monate Gefängnisstrafe für britischen Staatsbürger wegen Verstoß gegen Anti-Iran-Sanktionen. Ein US-Gericht hat einen 45-jährigen britischen Staatsbürger wegen Verstoßes gegen einseitige US-Sanktionen gegen den Iran zu 30 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Ein 45-jähriger Mann namens Colin Fisher wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt, weil er versucht habe, Stromerzeugungsanlagen nach Iran zu exportieren und somit gegen das Gesetz über wirtschaftliche Notstandsbefugnisse verstoßen habe. Die Staatsanwältin des Bezirksgerichts Nordflorida, Lawrence Kiffey, teilte in einer Erklärung mit, die gesetzlich festgelegten Sanktionen gegen den Iran hängten mit der nationalen Sicherheit der USA zusammen. Sie sagte dazu weiter, Fischer und seine Komplizen versuchten, die Verbote zu umgehen. Laut US-Staatsanwälten wurde Fischer im August dieses Jahres auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Stadt Pensacola, Florida, festgenommen. US-Beamte hätten Ausrüstungen, die Fischer an ein iranisches Energieunternehmen liefern wollte, zugunsten der US-Regierung beschlagnahmen können. Die Geräte hätten einen Wert von 500.000 US-Dollar und hätten vom Iran zur Energieerzeugung für seine Ölfelder verwendet werden können. Die US-Regierung hat unter verschiedenen Vorwänden Sanktionen verhängt, um den Wirtschaftskrieg gegen die Islamische Republik Iran voranzutreiben. Washington fordert auch von anderen Ländern und Personen in Drittländern, seinen illegalen Sanktionen gegen Teheran zu folgen, ansonsten würden sie mit Strafmaßnahmen belegt. Delegation des Hohen Friedensrates in Afghanistan zu Gesprächen mit Mullah Baradar in Pakistan. Eine Delegation des afghanischen Friedensrates ist in die pakistanische Hauptstadt Islamabad gereist, um sich mit Mullah Baradar, einem Taliban-Führer, zu treffen. Der Sprecher des Hohen Friedensrates von Afghanistan, Mohammad Anwar Eshorzai, teilte den Medien mit, dass eine Delegation des Rates am Dienstag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad gereist sei, um sich mit dem Leiter des Taliban-Politbüros Mullah Baradar zu treffen. Eshorzai ging nicht darauf ein, ob sich die Delegation des Hohen Friedensrates bisher mit Mullah Baradar getroffen hat oder ob das Treffen für die kommenden Tage geplant ist. Nach Aussetzung der innerafghanischen Friedensgespräche in Katar reiste Mullah Baradar mit einigen weiteren Mitgliedern des Taliban-Politbüros nach Pakistan. Der Taliban-Sprecher in Katar, Mohammad Naim, schrieb auf Twitter, Mullah Baradar sei gestern auf offizielle Einladung der pakistanischen Regierung in Islamabad angekommen. Naim sagte, Mullah Baradar werde während des Besuchs mit Premierminister Imran Khan und dem pakistanischen Außenminister Shah Mahmud Qureshi in Islamabad zusammentreffen. Er schrieb, dass während der Treffen bilaterale Themen wie die Probleme der Flüchtlinge, die Bewegung der Afghanen nach Pakistan und die Probleme der Flüchtlinge erörtert werden. Vor einigen Tagen sagten die Sprecher der Regierung und der Verhandlungsdelegation der Taliban in Doha in einer gemeinsamen Erklärung, sie hätten sich auf die Tagesordnungspunkte und den Termin für die nächste Gesprächsrunde im Jahr 2021 geeinigt. Vor 3 Tagen forderte der nationale Sicherheitsberater Afghanistans Hamdullah Muheb die Verlagerung afghanischer Friedensgespräche von Doha nach Afghanistan. EU verlängert Russland-Sanktionen. Die Europäische Union hat die Strafmaßnahmen gegen einige Sektoren der russischen Wirtschaft um weitere 6 Monate verlängert. Laut Novosti verlängerte die Europäische Union Strafmaßnahmen gegen Russland, die erstmals im Jahr 2014 beschlossen wurden, um 6 weitere Monate. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor 8 Tagen in Brüssel. Sie mussten aber auch vom Rat der Europäischen Union abgesegnet werden. In einer am Donnerstag in Brüssel abgegebenen Erklärung wurde festgestellt, dass der Rat der Europäischen Union zugestimmt hat, die derzeitigen restriktiven Maßnahmen in bestimmten Sektoren der russischen Wirtschaft bis zum 31. Juli 2021 zu verlängern. Zuvor auferlegte Beschränkungen laufen am 31. Januar 2021 aus. Eingeführt wurden die EU-Strafmaßnahmen nach dem Absturz eines malaysischen Flugzeugs mit 298 Menschen an Bord über der Ostukraine im Juli 2014. Es wurde Ermittlungen zufolge von prorussischen Separatisten abgeschossen. Der Ukraine-Konflikt hält bis heute an, ebenso die Wirtschaftssanktionen der EU. Corona-Pandemie. Iran meldet 178 neue Todesfälle. In den vergangenen 24 Stunden sind nach Angaben der Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums 178 Menschen am Coronavirus gestorben. Damit erreichte die Zahl der endgültigen Todesfälle aufgrund der Covid-19 im Land 53.273. Dazu teilte Sima Sadat-Lari, Sprecherin des Gesundheitsministeriums, mit, in den letzten 24 Stunden bis heute wurden anhand definitiver diagnostischer Kriterien 7.121 neue Patienten mit Covid-19 im Iran identifiziert und 1.085 Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Sadat-Lari gab an, dass die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten im Iran 1.145.651 Menschen erreicht hat. Sie fügte hinzu, glücklicherweise haben sich bisher 865.474 Patienten von dieser Krankheit erholt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 6 Grad, Esfahan 4 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Jetzt ist das Rennen für die Welt und die allermeisten Amerikaner gelaufen. Der demokratische Kandidat Joe Biden wird am 20. Januar nächsten Jahres als 46. Präsident der USA das Weiße Haus übernehmen. Über noch weitere Hintergründe und Folgen dieser Wahlbetrugsaffäre sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den dritten Teil des Interviews. Das vollständige Interview können Sie wie gewohnt auf unserer Website parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, aber wir sehen, dass auch eine große Mehrheit der Republikaner in den beiden Häusern sich nun zu diesem Wahlausgang geäußert haben, wie ich eingangs auch gesagt habe. Biden dazu gratuliert. Das bedeutet, dass sie darin, in diesem Verfahren, in dieser Angelegenheit keine Chance mehr für Trump sahen.
Richtig. So ist das. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Die sehen keine Chance mehr. Und auch solche Republikaner, wie gesagt, der bekannteste, der wichtigste davon ist nun mal der Mehrheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell. Und er hat nun Joe Biden zum Wahlsieg gratuliert. Und das ist sozusagen der Sieg der, was ist das? Ich möchte das gar nicht Staatsräson nennen. Da wird mir leicht schlecht dabei, ehrlich gesagt. Sondern das ist eine Unterwerfungsgeste gegenüber dem US-Deep State. Ich habe heute an meine internationalen Freunde in drei Ländern, Iran, Türkei und Russland, eine Mitteilung geschickt unter dem Titel United Deep States of America. Und habe diese ganzen Vorkommnisse einmal ganz kurz zusammengefasst und kommentiert. Das ist die Tatsache. Da regiert eigentlich jemand anders. Und der ganze Zirkus, der da drum aufgeführt wird, innenpolitische Streitigkeiten, wie man sieht, auch Wahlen, ein reiner Zirkus in den USA, all das dient nur dazu, um den Anschein einer Demokratie aufrechtzuerhalten. Denn sehr, sehr interessant ist ja, dass auch die von Trump selbst ernannten Richter am obersten Gericht der USA, am Supreme Court, Trump und seinen Ansichten nicht gefolgt sind. Die haben tatsächlich die Anzeige des US-Bundesstaates Texas gegen die Wahlergebnisse in 4 US-Bundesstaaten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania und Georgia Das haben sie vor dem Supreme Court nicht durchbekommen. Der Supreme Court wollte darauf nicht eingehen. Er wollte auf die Wahlfälschungsvorwürfe nicht eingehen und hat sich extrem diplomatisch aus der Affäre gezogen, indem er einfach geurteilt hat, dieses US Supreme Court, dass Texas nicht habe glaubhaft machen können, inwieweit texanische Interessen beeinträchtigt seien, wenn irgendetwas in den anderen Bundesstaaten nicht richtig gelaufen sein sollte bei der Bundeswahl. Und sie haben sich explizit, gerade auch die von Trump ernannten Kandidaten oder die Kandidaten, die man den Republikanern zurechnet, das ist ja so eine Zurechnungsarithmetik und auch eine Politik da um das höchste Gericht der USA, dass eben diese Leute sich ganz bewusst nicht äußern wollten, inwiefern sie denn jetzt eigentlich den Vorwurf der Wahlfälschung tatsächlich irgendwie als auch nur halbwegs berechtigt ansehen. Kein Pieps davon vom Supreme Court. Das finde ich spannend. Auch dieses Gericht also klar in der Unterwerfungsgeste gegen den US Deep State. Und das markiert für mich ganz historisch, wenn ich denke, ich schaue das an später in 10, 15 Jahren, falls ich noch leben sollte, oder andere beurteilen das, dann wird man klar sagen, dies markiert eine wichtige Wendemarke für den allerdings bevorstehenden Untergang der westlichen Welt. Die Führungsmacht hat sozusagen ihre nicht demokratische Fratze gezeigt und die demokratische Maske ist gefallen, nicht wahr? So ist das. Wir laufen alle mit Masken rum, aber die demokratische Maske ist gefallen. Vielleicht ist das ein umgekehrtes Sinnbild. Ich weiß es nicht, das wird die Geschichte entscheiden, aber so kommt es mir vor.
Herr Hostel, nun gehen wir davon aus, dass am 20. Januar dann Biden auch tatsächlich vereidigt wird. Ja. Was wird sich an der US-Politik alles ändern?
Etwas Wichtiges will ich vorneweg sagen, ist tatsächlich wichtig, nicht nur, weil wir beiden uns jetzt unterhalten und Sie Iraner sind und arbeiten beim iranischen Staatsrundfunk. Ein wichtiges Element wird eben tatsächlich sein, dass die bisherige krass anti-iranische, auch unterdrückerische und auch kriminell unterdrückerische Politik der USA gegen den Iran vermutlich so nicht fortgeführt werden wird. Es wird erhebliche, wie soll man sagen, Anforderungen geben an den Iran, dass er bereits auf angereichertes Material verzichten möge und dies und das. Und dann wolle man sich wieder an die Bestimmungen des Joint Comprehensive Protocol of Action, JCPOA, genannt Atomvertrag, halten. Und das ist deshalb spannend, den Satz erlaube ich mir jetzt noch, bevor wir das Thema dann wieder wechseln. Das ist extrem spannend, weil sich der Westen nie dran gehalten hat. Und die Sanktionen sind nie richtig gefallen und der Iran durfte trotzdem nicht freien Handel treiben und. Also da stehen uns spannende Debatten bevor, das ist ein Punkt. Dann wird vermutlich auch der israelische Regierungschef Netanyahu, der sich trotz gewaltiger Korruptionsvorwürfe und inzwischen Massendemonstrationen, trotz Demonstrationsverbot und so weiter in Israel, nicht mehr so locker an seinen Posten klammern können, weil ihm die großen außenpolitischen Erfolge fehlen. Also ich will mal sagen, das Westjordanland aufzurollen, ja, das wird ihm dann nicht mehr so leicht gelingen, weil ihm der entscheidende Unterstützer im Weißen Haus fehlt. Joe Biden wird diese Konfrontationspolitik in Palästina und anderswo so nicht fortsetzen. Spannend wird sein zum Beispiel, ob die US-Präsenz in Syrien wieder hochgefahren wird. Spannend auch, ob nun eigentlich Joe Biden der Ansicht ist, man müsste doch mit den Taliban mal so richtig Schlitten fahren. Da sei ja Trump viel zu weich gewesen. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man sich Änderungen vorstellen kann. Bei manchen Themen hat sich Biden geäußert, bei manchen darf man auch vorsichtig sein, ob das alles so durchgeführt wird. Ich kann mir vorstellen, dass in Afghanistan die USA sagen, wir sind da mit einem blauen Auge rausgekommen und wenn wir jetzt irgendwelche Tänze mit den Taliban wagen sollten, dann könnte es sein, dass die nochmal so richtig sich an der verbliebenen, schwachen westlichen Truppenpräsenz in Afghanistan reiben und das könnte die Verluste kurzfristig hochfahren. Also spannende Dinge, die da passieren. Ob es zum Beispiel so positiv weitergeht mit Nordkorea, wage ich zu bezweifeln. Da wird viel weniger Mühe dran gesetzt werden. Und Trump hat das ja mal so erklärt, dass er da einen herannahenden Krieg und eine Katastrophe habe vermeiden müssen und deswegen habe er sich so eingesetzt. Das halte ich gar nicht für ausgeschlossen. Glaube nicht, dass das komplett gesponnen ist. Trump hat ja gelegentlich einfach Unsinn erzählt, das wissen wir. An dieser Stelle könnte es sein, dass er ganz akkurat gelegen hat. Wissen wir nicht. Aber es kommt mir zweifelhaft vor, dass hier tatsächlich Joe Biden in gleicher Weise wie Trump Wohlwollen und verbesserte Stimmung mit Nordkorea werben wird. Das war nie besonders populär in den USA, wird er vermutlich nicht fortsetzen. Europa kann sich verlassen auf einen etwas, konzilianteren Präsidenten, der näher und freundschaftlicher mit den Europäern handelt. Und das Ganze hat ja mit Freundschaft und Nähe und sowas gar nichts zu tun, sondern es sind einfach, der amerikanische Deep State ist sich einig, dass die europäische Kolonie und insbesondere die deutsche wieder etwas, näher bespielt werden müssen, ohne Trumpsche Ruckzuck-Gesten, die plötzlich Fakten schaffen. Interessant eben auch, dass die Doppelpipeline, die zweite Nord Stream 2 eben von Russland nach Europa, über Deutschland mit Gastransportmöglichkeit, dass die jetzt tatsächlich schon in der Zeit der Amtsübergabe weitergebaut werden darf. Das fand ich ein spannendes Signal. Das war sozusagen eine Welle, die dem Trumpschen Abschied vorausgeht, eine Welle einer positiven Haltung, dass man hier nicht mehr unter allen Umständen etwas verhindern möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das Joe Biden ärgert. Denn der Deep State wollte diese Pipeline nicht und hat es gern verhindert. Und Trump sieht sich sozusagen nicht mehr in der Pflicht, hier immer zu gehorsam zu sein. Er hat noch ein paar Wochen und kann sein, dass er die ein oder andere überraschende Entscheidung trifft, die gültig ist, weil der amtierende US-Präsident seine Unterschrift drunter gesetzt hat oder sein Okay gegeben hat. Jedenfalls freuen wir Deutschen uns, dass jetzt weitergebaut wird, denn das Ding, diese Doppelpipeline, ist allerdings für uns von wichtigster strategischer Bedeutung. Das nur mal so ein kurzer Roundup, ob wir dann eine bessere besseren Gehorsam gegenüber klimapolitischen Vorstellungen des Deep State haben, damit können wir zum Beispiel rechnen, nicht wahr? Aber das wird sich alles zeigen.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Gute Unterhaltung.
Mit uns durch den Iran. Freunde, auf unserer Reise in die Provinz Golestan sprachen wir letzte Woche über das turkmenische Volk und seine Eigenschaften. Kunst und Kultur und ihre Produkte sind in der Lage, die Geschichte und die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen einer Gesellschaft anderen zu offenbaren. Daher widmen wir uns diese Woche der Handwerkkunst der Turkmenen. Begleiten Sie uns dabei. Das Handwerk genießt unter den Turkmenen einen besonderen Platz. Ihr Lebensunterhalt wird durch diese Arbeiten etwas aufgestockt, da die eigentliche Tätigkeit in der Landwirtschaft und Viehzucht liegt. Eine turkmenische Familie verdient hauptsächlich durch Produkte wie Kelims, Jajims und Filzuntersätze Geld, was wiederum hauptsächlich den Frauen überlassen ist. So wird ein Großteil der Lebenskosten einer Familie gedeckt. Daneben widmen sich die Frauen auch Nadelarbeiten, Weberei und der Zucht von Seidenraupen. Nadelarbeiten haben daher persönliche Verwendung und sind weniger für den Handel hergestellt. Die Turkmenen betreiben hauptsächlich die Teppichknüpferei als Handarbeit. Schauen wir da mal rein. Die Teppichknüpferei beansprucht als wichtigstes Handwerk die meiste Zeit der turkmenischen Frauen. Man kann getrost behaupten, dass in jeder turkmenischen Familie ein Webstuhl vorhanden ist. Diese Kunst wird in der Region Turkmenistan nur von Frauen und Mädchen betrieben. Eigentlich ist sie ein Kapitel, das von Mutter auf Tochter übergeht. Turkmenische Mädchen beginnen schon im Kindesalter mit dem Teppichknüpfen. Der wirtschaftliche Wert der Teppiche und das Einkommen dadurch für die Familie sind von solcher Bedeutung, dass die Kunstfertigkeit der Frauen im Teppichknüpfen zu den Maßstäben gehört, wonach Männer ihre zukünftige wählen. Neben dem materiellen Wert genießt der Teppich bei den Turkmenen auch kulturell einen besonderen Stellenwert. Die Muster, die in den Teppichen und anderen Webproduktionen angearbeitet werden, bewahren gewissermaßen die Kultur und die Folklore dieser ethnischen Gruppe, ihre Überzeugungen, Sitten und Werte, die sich allesamt in den einfachen Linien der Teppichmuster wiederfinden. Die Weberinnen benutzen für ihre Arbeit keinerlei vorgefertigten oder bearbeiteten Muster. Die Natur und das Leben um die Turkmenen herum inspirieren die Muster und so ist dieser Stil bis heute erhalten geblieben. Die Teppichmuster sind geometrisch angelegt und zwar symmetrisch, was diese Produkte ausmacht. Diese Teppichmuster, die dem Geiste und der spontanen Kreativität der Weberin entspringt, werden bezeichnend aus dem Geiste geknüpft genannt. Ein entscheidender Unterschied des Turkmenenteppichs und dem Teppich aus anderen Landesteilen liegt in der beschränkten Zahl der Wollfarben. Die vorherrschenden Farben ist rot, gewonnen wird sie gewöhnlich von Pflanzen. So erhalten die Farben einen besonderen Glanz und geben diesen an den Teppich weiter. Die Turkmeninnen weben die Teppiche in unterschiedlichsten Größen und für verschiedene Zwecke. Ein anderes Tätigkeitsfeld der turkmenischen Frauen ist die Anfertigung von Filzuntersätzen. Die Wolle dafür bekommen sie von den Tierhaltern, die davon zur Genüge haben. Die Wolle ist zudem billig und sie kann unter Druck und bei Feuchtigkeit zu sehr leicht gesponnen werden. So hat sich dieses Fachhandwerk unter den Viehhaltern und Wanderstämmen schnell verbreitet. Filzuntersätze sind leicht und resistent gegen Feuchtigkeit und Kälte. Sie werden von Frauen und in diversen Arbeitsschritten hergestellt. Die Farben sind natürlich und meist schwarz, weiß, grau und braun. Mit Filz werden natürlich auch andere Dinge gemacht. Zum Beispiel werden sie als Umhang für Hirten oder Pferdedecken gestalten. Auf turkmenischen Baldachine wird Filz als Dach und Innenwand eingesetzt.
Die turkmenischen Frauen sind auch im Weben von Kelims sehr virtuos. Die geometrischen Muster sind der Natur um sie herum entnommen worden, die Farbenvielfalt und der Kontrast sind sehr interessant. Kelims sind leicht und fest, sie werden als Schmuck in Baldachine verwendet. Auch in Städten und Dörfern werden Kelims heute als Gebetsteppich oder Untersatz benutzt. Kelims werden anders als Teppich hergestellt. Eigentlich gleicht die Technik eher der Stoffherstellung. Kelims können als Teppiche ohne Flor bezeichnet werden. Zu den schönsten Kunsthandwerken der Turkmeninnen gehören die vielfältigen und bunten Nadelarbeiten. Käppchen für Jungen und Mädchen sowie Blusen und Hosen für Frauen sind die begehrten Produkte. In dieser Kunst fließt der weibliche Geschmack der Frauen in Form von traditionellen Mustern, in denen sie sich Eigenschaften der Region ebenfalls widerspiegeln. In Turkmenistan wird es wohl kaum ein Mädchen oder eine Frau geben, die diese wertvolle und altgediente Kunst nicht beherrscht. Nadelarbeit ist bei Turkmeninnen nicht auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtet. Selten verdienen sie damit Geld. Die Kunst gilt dem persönlichen Bedarf oder auch mal als Geschenk an Verwandten oder der Mitgift eines Mädchens. So sind die Produkte von hoher Feinheit und Schönheit. Die Frauen legen all ihre Kunst in diese Arbeit. Neben diesen Handwerkfeldern genießt der Frauenschmuck, der von Männern gemacht wird, ebenfalls eine besondere Rolle. Der Schmuck besteht hauptsächlich aus Hals- und Armbändern, Haarspangen und dergleichen. Zur Herstellung werden Gold und Silber mit bunten Steinen verwendet. Die Turkmeninnen stehen auf die besonderen traditionellen Muster und die feine Herstellung. Auch die Bekleidung kann die Kultur einer Volksgruppe offenbaren und ihre Kulturen und ethnischen Eigenschaften präsentieren. Die Bekleidung der turkmenischen Frau ist sowohl schlicht als auch gleichzeitig sehr abwechslungsreich und für jedes Alter unterschiedlich. Die Vielfalt der Kleidung hat ihren Grund im Alter der Frauen, worauf wir heute eher nicht eingehen und uns nur mit einer allgemeinen Beschreibung der Bekleidung begnügen. Die Bekleidung der turkmenischen Frau besteht aus einem langen Gewand, meist aus einfacher und geblümter Seide, die einfach geschnitten ist und bis zum Knöchel reicht. Es wird Koinek genannt. An den Ärmeln, am Hals und auf der Brust sind einfache und dennoch sehr feine Nadelarbeiten eingegeben worden. Die Hosen sind auf der Vorderseite bis zum Knie meisterhaft und sehr anmutig mit Nadelarbeiten bedeckt. Die Turkmeninnen sind Muslime und daher an den Bekleidungsvorschriften des Islam gebunden. Der Kopf und die Haare werden mit bunten Seidenkopftüchern, den Yaluk, bedeckt. Es sind große rechteckige Kopftücher mit frohen Farben und vielen Mustern. Die Kopftücher werden über den Hütten der Frauen aufgesetzt. Die turkmenischen Mädchen tragen meistens unter ihrem Kopftuch eine mit Nadelarbeiten verfeinerte Mütze, die sie Borek nennen. Diese Mütze wird bis zur Heirat getragen, dann bekommen sie eine besondere Mütze, die geringelt und 4-5 cm hoch und mit besticktem Stoff überzogen ist. Die Frauen in manchen turkmenischen Stämmen binden sich nach der Heirat ein Stirnband um, dessen Farbe dem Alter entsprechend unterschiedlich ist. Aus dem Haus und im Beisein von Fremden bedecken die Frauen und ihre Haare mit großen geblümten Kopftüchern, die ihnen bis zur Hüfte reichen. Die Wollkopftücher sind als Chador bekannt und werden von den turkmenischen Frauen und Mädchen sehr oft getragen. Die Männerbekleidung steht unter Einfluss anderer iranischer Volksgruppen. Sie tragen ihre traditionelle Kopfbedeckung, einen Überhang oder Mantel und einen Pelz. Die restlichen Kleidungsstücke gleichen der Bekleidung in benachbarten Dörfern und Städten. Traditionelle Männerbekleidung findet man nur noch unter jenen Stämmen, die weit entfernt von Städten leben. Die Kopfbedeckung besteht aus einem Halbkreis mit langer schwarzer Lammwolle. Eine andere Kopfbedeckung gleicht einem Spitzhut, der am oberen Ende breiter ist als an der Basis. Auch der wird aus schwarzer Lammwolle hergestellt. Uns ist nun wieder die Zeit ausgegangen und daher bleibt uns nur noch der Abschied für heute. Bleiben Sie gesund!
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran, verehrte Damen und Herren. Nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Bargegol mit der ungefähren Übersetzung Blütenblatt von Mohammad Mu'tamedi. Viel Spaß. Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Programm Gesunde Familien. Gute Unterhaltung.
Ab dieser Woche möchten wir die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern betrachten und die verschiedenen Probleme von Kindern in den einzelnen Altersstufen behandeln. Beginnen möchten wir mit einer Geschichte aus dem Leben von Sokrates. Es heißt, bevor Sokrates vor Gericht gestellt wurde, hat man ihn gefragt, was ist dein größter Wunsch? Er antwortete, mein größter Wunsch ist der, vom höchsten Punkt in Athen aus den Menschen zuzurufen. Freunde, warum verbringt ihr gierig und leidenschaftlich die besten und wertvollsten Jahre eures Lebens, damit Reichtum anzuhäufen, während ihr euch nicht richtig für die Erziehung eurer Kinder, den Erben eures Besitzes, einsetzt? Die Erziehung der Kinder ist von jeher ein wichtiges Anliegen und Problem gewesen, und große Menschen haben auf diese Frage geachtet. Gott spricht im Heiligen Koran sehr oft über die Erziehung des Menschen und schlägt geeignete Wege vor. Die Erziehung des Kindes ist die wichtigste Aufgabe, die vor allem den Eltern obliegt und nach ihnen den Lehrern und den anderen Erziehern. Zweifelsohne beginnt jede konstruktive Entwicklung und positive Wandlung in einer Gesellschaft immer bei der Erziehung ihrer neuen Generation. Eine neue Generation, die nicht mehr rechtschaffen ist, wird durch ihr schlechtes Verhalten automatisch beim Betreten der Gesellschaft eine negative Wirkung in ihr hinterlassen. Viele Formen des Fehlverhaltens gehen auf eine falsche Erziehung oder auf die nachlässige Haltung der Eltern zurück. Die Familie ist wichtiger Grundpfeiler der Erziehung, besonders in den ersten Lebensjahren, in denen das Kind seine ersten Eindrücke und Erfahrungen sammelt. Die Familie ist der wichtigste Ort, an dem das Kind etwas lernt. Ein Kind erlernt in diesen ersten Jahren die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen aufzunehmen und sie zu erhalten. Die Familie spielt eine wichtige Rolle für die moralische Entfaltung eines Kindes. Gott hat in der Sure 66 im Vers 6 gesagt: Ihr Gläubigen, nehmt euch selber und eure Angehörigen vor einem Feuer in Acht, dessen Brennstoff aus Menschen und Steinen besteht. Gott, der Weise, hat in diesem Vers den gläubigen Eltern anempfohlen, dass sie auf sich selber und auf ihre Kinder achten sollen. Dies ist ein erzieherischer Hinweis und bezieht sich auf alle Mitglieder einer Familie. Wir reden von Erziehung, aber was ist Erziehung? Verhaltensforscher bezeichnen Erziehung als das zur Entfaltung bringen der Talente und die Aktivierung der vorhandenen Kapazitäten. Die Eltern sind die Ersten, die mit der Erziehung von Kindern konfrontiert sind. Sie müssen aufgrund der Bedürfnisse planen und die Erziehung beginnen.
Die Erkenntnis des richtigen Zeitpunktes ist ein sehr wichtiger Faktor in Erziehungsfragen. Die Psychologen empfehlen nichts in der Erziehung der Kinder zu überstürzen, aber auch nichts unnötig aufzuschieben. Viele Verhaltensstörungen rühren von vorschnellem Handeln bei der Erziehung oder umgekehrt von nachlässigem Verhalten in dieser Angelegenheit her. Die Kapazitäten des Menschen sind wie Perlen in einer Muschel. Wenn wir die Muschel zu früh öffnen, bleibt die Perle unvollendet. Auch die Entwicklung des Kindes gehorcht einer natürlichen Ordnung und sie muss ihren Weg Schritt für Schritt zurücklegen. Wir können nicht einfach eine Phase seiner Entwicklung überspringen oder auch eine andere beschleunigen, weil dies nicht mehr dem natürlichen Verlauf der Erziehung entsprechen würde. In den ersten Lebensjahren wirkt alles anziehend auf Kinder. Sie sind schnell zum Lachen zu bringen und auch schnell bekümmert. Sie sind neugierig und wollen gerne alles ausprobieren und wissen. Sie spüren die Einstellung und Gefühle ihrer Eltern zu ihnen und werden davon beeinflusst. Negative und positive Äußerungen der Eltern oder anderer Menschen in ihrer Nähe bleiben ihnen im Gedächtnis haften. Je mehr positive Meinungen es über sich hört, desto leichter werden sich seine Fähigkeiten entfalten können. Die gesunde Entwicklung von Kindern hängt von den konstruktiven Beziehungen ihrer Eltern zu ihnen ab. Ausreichende Kenntnisse über die psychologischen Grundlagen für diese Beziehungen helfen uns bei der Heranziehung seelisch gesunder Menschen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass die Eltern positiv zu ihren Kindern eingestellt sind. Sie sollten ihre Kinder als ein göttliches Geschenk und ein ihnen von Gott anvertrautes Pfand betrachten und ohne die Unzulänglichkeiten in ihrem Verhalten zu beachten, sie als Menschen, die zahlreiche potenzielle Fähigkeiten in sich bergen, sehen. Auf diese Weise können sie ihrem Kind die Gelegenheit geben, sich zu zeigen und seine Gefühle auszudrücken. Eine positive Einstellung zum Kind ebnet auch den Weg für eine gezielte Liebe zu ihm. Die Familie soll Mittelpunkt der Liebe, Beachtung und gegenseitiger Achtung sein. Die Kinder sollten sich darin an ihren Eltern ein Beispiel nehmen können. In der islamischen Kultur wird die liebevolle Behandlung des Kindes sehr hervorgehoben, denn Kinder gelten als Segen seitens Gott, des Gütigen und Weisen. Der Prophet des Islams bezeichnet es bereits als eine Art Gottdienen, wenn ein Vater sein Kind liebevoll anblickt. Die Verantwortung der Eltern gegenüber den Kindern ist groß. An erster Stelle steht dabei die Liebe zu den Kindern. Imam Sadr hat gesagt: Gott lässt einem Diener, der seinem Kind viel Liebe zukommen lässt, seine Barmherzigkeit zukommen. Ein Weg, seinem Kind Liebe zu zeigen, besteht darin, mit ihm zu fühlen und es zu verstehen. Verständnis ist anders als Mitleid. Mitleid bedeutet Bedauern und sich erbarmen. Es bedeutet besorgt sein über jemanden und ihm dies zeigen. Aber Mitfühlen ist der Versuch, die Gefühle des anderen zu verstehen und an seinen inneren Gefühlen teilzuhaben. Das Verständnis der Eltern für das Kind setzt voraus, dass es wirklich spürt, dass seine Eltern es verstehen. Wenn ein Kind ein solches Gefühl hat, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Empfehlungen der Eltern hören. Und wenn ihm die Möglichkeit gegeben wird, seine Bedürfnisse, Sorgen und Gefühle auszudrücken, wird es seinen Eltern vertrauen. Im nächsten Programm werden wir über weitere Wege der Herstellung wirksamer Beziehungen zu unseren Kindern sprechen.
Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.